Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Freunde und Freundinnen der gepflegten Unterhaltung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgeglaubt. Kein geringerer als Stefan Jütte und meine Wenigkeit sind am Start.
Und ich kann euch versichern, Manu schaut wieder sehr gepflegt aus.
Vielen Dank. Mit einem Buch, das auch die Bestsellerlisten in Deutschland vor allem erklommen hat und für einiges Aufsehen gesorgt hat und das auch wirklich jetzt, darf man sagen, nach dem letzten Buch, das uns nicht wirklich zu begeistern vermochte, das irgendwo berührt. Und
das ist ein ganz anderes Buch, das wir heute besprechen werden. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, von Alexander Bojan alias Kurt Krömer.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ihr Kurt Krömer kennt. Wenn nicht, dann stehen euch ganz, ganz viele Stunden bester Unterhaltung bevor.
Ja, das ist schon fast beneidenswert, wenn Leute ihn nicht kennen. Dann kennen sie quasi alles nochmal ganz frisch mit jungfräulichem Blick reinziehen.
Ja, er ist sehr bekannt für die Sendung Chez Krömer, wo er Gäste empfängt und wie soll man sagen, Kurt Krömer steht so für die Berliner Schnauze und leichte Angepisstheit an einem verkaterten Morgen, oder?
Genau, das Konzept von Chez Krömer ist eigentlich, er lädt Freunde und Arschlöcher ein, sagt aber nicht, wer zu welcher Kategorie gehört. Man merkt es aber ziemlich schnell. Genau, und es ist so richtig so, es ist eigentlich, es lebt einfach von seiner Person, von seinen absolut teilweise ganz schnottrigen Fragen, aber auch, auch so unkonventionellen Fragen. Also er hat eine faszinierende Art der Gesprächsführung auch.
Er ist auch so, er ist quasi, finde ich, das absolute Gegenteil von Markus Lanz.
Ja.
Markus Lanz, der immer zuvorderst auf der Stuhlkante sitzt und mit jeder Faser seines Körpers ausdrückt, dass er jetzt interessiert, involviert und engagiert ist.
Ja, ja, ja.
Und alles total wichtig und interessant findet, ist Kurt Krömer eher so die etwas griesgrämige Kartoffel, die im Sessel sitzt, so leicht desinteressiert reinblickt, eher hängende Schultern und das dann auch wirklich ausdrückt, wenn ihn etwas nicht interessiert.
Ja, ja, und es gibt ganz viele Gespräche, die Krömer führt. Da verlässt er auch mal kurz den Raum. Dann geht er mal Wasser holen oder hat seine Zigaretten vergessen und so. Und da sagst du, ja, red mal weiter, ich komm gleich wieder. So quasi was, egal was du da zusammen laberst.
Ja.
Ja, ja, der Typ ist echt ein Phänomen und es lohnt sich, ihn wirklich auch zu sehen, zu hören. Er hat auch einen Podcast, gell?
Hat auch einen Podcast, Feelings heißt der. Und vielleicht jetzt ohne zu viel zu verraten, es geht immer darum, es kommt ein Gast. Krömer hat keine Ahnung, wer das sein wird. Er sitzt da mit einer Augenbinde zuerst und sieht dann erst seinen Gast, wenn es losgeht, hat also nichts recherchiert dazu. Und dieser Gast muss Kurt Krömer immer ein Geschenk mitbringen. Jetzt haben die das natürlich so organisiert, dieses Geschenk immer etwa so 5 € kosten darf und nicht mehr. Okay. Und eigentlich ist es so wie der Running Gag, dass Kurt Krömer jedes Mal enttäuscht ist, dass er doch keine Gucci-Tasche kriegt und ja, er reagiert eigentlich ganz selten positiv auf ein Geschenk, das er kriegt. So, ja, aber eigentlich verdienst du doch ganz anständig, hättest du ja auch mal was Richtiges mitbringen können. Und so. Mensch, du musst dich doch nicht an alle Vorgaben halten, da hätte ich jetzt wirklich was anderes erwartet von dir auch. Und so.
Also,
bis zur fast unerträglichen Peinlichkeit. Und vielleicht steigen wir mal ein mit einem Gespräch, das nämlich ganz, ganz wichtig war für die Entstehung dieses Buches. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Kurt Krömer hat da schon mehrere Staffeln der Sendung Chez Krömer moderiert und war selbst ein paar Mal darauf aufmerksam geworden, dass er wirklich schwerwiegende Probleme hat. Ein Problem mit Alkohol, ein Problem mit Depression, auch wirklich so, dass er Nervenzusammenbrüche hatte, würde man sagen, wenn man das so liest, diese Schilderung.
Ja, Panikattacken.
Genau. Mhm. Und jetzt hat Krömer in seine TV-Sendung Thorsten Sträter eingeladen.
Ja.
Manu, du liebst ja Thorsten Sträter. Wofür ist Thorsten Sträter bekannt?
Also Thorsten Sträter, das ist ganz sicher einer der ganz großen Comedian in der deutschen Szene. Ich finde den absolut brillant. Er hat immer eine schwarze Wollmütze auf und, genau. Er hat so einen unglaublichen Wortwitz, auch ganz spontan. Also es gibt auch ganz viele Formate, zum Beispiel das Gipfeltreffen, wo er mit zwei anderen Comedian reagiert spontan auf Fragen, die eingeworfen werden. Und da sieht man einfach die Brillanz dieses Mannes. Also der hat eine sensationelle Art, irgendwie Dinge auszudrücken. Und ist sehr ehrlich und hat auch eben, das ist der Grund, warum es zu diesem Gespräch mit Kurt Krömer gekommen ist, hat auch in seinen Programmen, in seinen Comedy-Programmen ganz offen und oft auch so eben mit humoristischer Note von seinen Depressionen erzählt. Genau. Und hat das auf eine, ich finde auch auf eine unglaublich geniale Art und Weise. Man kann lachen darüber, man lacht quasi nicht über die Betroffenen. Er bringt das auf eine, ich finde das sensationell, wie er das bringt.
Kurt Krömer sagt ja in der Sendung, naja, die einen lachen, weil es so witzig klingt und die anderen, weil sie denken, scheiße, das bin ja ich.
Ja, 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 genau.
Hat das so versucht zusammenzufassen. Ja, auf jeden Fall ist Thorsten Sträter einer der wenigen, der schon seit längerem zu seiner Depression steht, öffentlich darüber spricht. Und jetzt hat Krömer ihn eingeladen und das Gespräch, würde ich sagen, beginnt langweilig und teigig.
Ja.
Geht so drum, wie er dahin gekommen ist. Krömer zündet sich eine Zigarette an, holt sich was aus dem Kühlschrank. Sträter fragt schon fast ein bisschen angepisst, ob es ihn denn sehr störe, wenn er weiterspreche, wenn er da seine Sachen holt. Und dann kommt der Wechsel und plötzlich sprechen die beiden über Depressionen. Und Kurt Krömer erzählt, wie er selbst unter Depressionen gelitten hat, depressiv ist, in der Klinik war, 8 Wochen, wie der Weg dahin war.
Vielleicht ganz kurz noch, um einzuhaken. Ich finde es bezeichnend, wie schwer es Krömer fällt, das Thema anzusprechen. Man spürt das den Gespräch förmlich ab, erst etwa in der 10. Minute oder so nach 9 Minuten.
Es gibt auch keine Überleitung.
Überleitung, nichts. Und man merkt, er dümpelt oder er druckst eigentlich rum die ersten 9 Minuten und irgendwann sagt er dann diesen Satz, Thorsten, wir beide haben etwas gemeinsam. Genau. Und ich glaube, Sträter sagt dann, wir haben beide schwere Depressionen gehabt, du auch, und behaftet ihn dann darauf. Und dann entspinnt sich dieses Gespräch, das ich auch einfach unglaublich berührend finde irgendwie.
Und die beiden sind irrsinnig gut darin, Bilder zu finden für Dinge, die man, also mindestens mir geht das so, fast nicht verstehen oder nachvollziehen kann, wenn man selbst nicht unter Depression leidet.
Ja, ja.
Auf jeden Fall hat Sträter ihm gleich nach der Sendung prophezeit, dich wird eine Flutwelle von Zuschriften erreichen. Und im Buch beschreibt dann Krömer auch, dass das tatsächlich eingetroffen ist. Also er hat mehrere tausend Zuschriften gekriegt und darunter auch wirklich ganz, ganz belastende Nachrichten von Menschen, die gesagt haben, ich möchte eigentlich gar nicht mehr leben.
Ja.
Und das hat ihn wirklich in einen Stress auch geführt. Ich muss darauf reagieren. Also wenn mir jemand schreibt, ich möchte nicht mehr leben, das ist ein Alarmsignal, dann muss ich was tun. Gleichzeitig bin ich ja nicht Arzt und ich bin keine Fachperson. Ich bin ja selbst ein Betroffener. Und ich glaube, dieses Buch, das Krömer geschrieben hat, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, ist so ein doppelter Versuch. Einerseits das Thema wirklich in die Gesellschaft hineinzubringen, ja, so dass man offen darüber spricht, dass es kein Tabu ist, nicht einfach als etwas Schwaches oder etwas, was man verstecken muss, behandelt wird. Und das andere aber ganz bestimmt auch, um Betroffene und deren Angehörige zu sensibilisieren und wirklich auch Mut zu machen, sich Hilfe zu holen.
Ja, ja. Es ist ein explizit ausdrücklich und ausschließlich biografisches Buch. Also es ist nicht ein Selbsthilfebuch. Es ist nicht ein Versuch, irgendwie therapeutische Ratschläge zu geben oder großartige Verallgemeinerungen aus der Geschichte zu ziehen, sondern es ist wirklich, also Kurt Krömer bleibt ganz bei sich selbst, ganz bei seiner Geschichte. Das ist auch wichtig, um das Buch zu besprechen.
Und Krömer sagt auch, oder? Es geht mir darum, ich erzähle dir jetzt meine Geschichte und vielleicht erkennst du dich darin wieder.
Ja.
Und wenn du dich darin wiedererkennst, hey, dann hol dir Hilfe. Das kann wirklich funktionieren. Mach das.
Ja.
Und das sind wirklich ganz, ganz berührende Schilderungen. Ich werde dem jetzt natürlich nicht allem nachgehen. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Man kann das auch auf Spotify kostenlos sich anhören als Hörbuch. Es ist drauf.
Ja.
Aber was so wichtige Momente sind, ist zunächst mal zu verstehen, wie Krömer jahrelang unter schweren Depressionen gelitten hat, ohne dass ihm selbst klar war, dass er depressiv ist. Mhm. Krömer beschreibt auch, wie er wirklich ein Alkoholproblem hatte. Hatte einmal so für ein Kinderbuch Text einzusprechen und ist da wirklich noch nach Alkohol stinkend hingekommen, wurde dann auch darauf angesprochen, ist zu einer Ärztin gegangen und beschreibt dann sehr eindrücklich, welche Angst sich da auftürmt, sich jetzt wirklich in eine Klinik zu begeben. Hat er zunächst auch nicht gemacht. Mhm. Hat wirklich 10 Tage einen Zug zu Hause gemacht. Ist ihm gelungen.
Ja, zuerst Alkoholentzug und dann Klinik.
Zuerst Alkoholentzug. Er sagt auch, er sei ein trockener Alkoholiker. Mhm. Und hat dann gelernt, wie er eigentlich mit Alkohol seine Krankheit, von der er nicht wusste, selbst therapiert hat. Mhm. Und als er das gestoppt hat, ist er nochmal ganz anders mit dieser Krankheit konfrontiert worden, hatte aber dank dem, dass er diese Alkoholproblematik überwinden konnte, dann auch einen ganz anderen Zugang sich dem zu stellen. Ist tatsächlich dann in eine Klinik gegangen, 8 Wochen lang. Und ihm ist ganz klar, er ist depressiv, er hat mit Depressionen zu kämpfen. Das ist auch später ganz wichtig zu sagen, du bist nicht depressiv, du bist Kurt Krömer, aber du hast manchmal Depressionen. Und der Trick ist, dass du weißt, wie du damit umgehen kannst.
Ja, das finde ich übrigens ist ein starker Moment in diesem Gespräch von Krömer mit Sträter, als Thorsten Sträter ihm das sagt, du bist und darauf so solchen Wert legt, du bist nicht ein Depressiver, du bist Kurt Krömer oder Alexander Beutschan heißt er ja eigentlich, Kurt Krömer ist eigentlich eine Kunstfigur, aber du bist ein Mensch, du bist eine Person mit Depressionen. Genau. Ich find das irgendwie stark, wie er das betont, dass er sich eben nicht über seine Depression, über seine psychische Erkrankung einfach vollumfänglich definieren muss oder soll. Das ist ein starker Moment, als er ihm das zuspricht.
Ja, und ich selbst habe, als ich das Hörbuch gehört habe und dann auch nochmal gelesen habe, einfach gemerkt, da ist so viel Tiefe drin, die wahrscheinlich auch davon lebt, dass Sträter und Krömer gemeinsame Erfahrungen teilen. Dass sie wirklich genau wissen, was der andere jetzt meint, wenn sie von einem bestimmten Gefühl sprechen. Und es finden sich da so viele gute Bilder und Metaphern und Beschreibungen. Und mir war dann ein bisschen unwohl, mit dir als Frohnatur darüber zu sprechen. Und ich selbst bin das ja auch. Also ich bin ja auch, Gott sei Dank, ein Mensch, der keine Depression hat, der diese Krankheit nicht hat. Und ich glaube auch, dass wir da wirklich sehr wenig beizutragen haben zu dem Thema. Und Menschen, die davon betroffen sind, die können sich an die Telefonseelsorge wenden. Das ist in der Schweiz ist es die 143. In Deutschland ist es eine ganz lange Nummer. Das ist 0800 111 0111 oder in Österreich die 142. Da findet man wirklich Leute, die eine Ahnung haben davon. Die sind vorbereitet darauf. Die wissen auch, wo du hingehen kannst, wenn du betroffen bist. Wir beide haben da wirklich weder irgendwelche Fachexpertise noch selbst an der eigenen Haut was damit erlebt, habe aber natürlich in meinem familiären Umfeld und auch meinem Freundeskreis ganz enge Menschen, die schwer davon betroffen sind. Ja. Und ich weiß auch, dass das ein Trigger ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wenn wir über Fahrrad fahren oder Ferien sprechen würden. Ich glaube auch, dass wir das gar nicht tun müssen. Ich glaube, das hat der Krömer in seinem Buch wirklich super gemacht. Und da gibt's auch wirklich tolle Gespräche, die man sich dazu anhören kann. Eben das auch mit Sträter dazu. Auch das Gespräch, das Krömer mit Matze von Hotel Matze geführt hat, kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn man sich wirklich jetzt für das Thema Depressionen und wie gehe ich damit um interessiert.
Ja, lass mich, darf ich kurz einhaken, ja. Weil ich spüre, dass du noch, dass du gerade weitergehen willst. Also vielleicht ist eine Anmerkung ist noch angebracht. Also ich habe das vorhin so betont, dass das Buch ein biografisches Buch ist, ein Lebensbericht ohne Anspruch auf irgendwie therapeutische Ratgeberwirkung und so. Das finde ich noch wichtig, weil ich habe auch in einer Kritik des Buches, also die meisten Reaktionen auf das Buch waren absolut positiv und die Leute haben das wirklich gefeiert, dass da jemand sich traut, auch dieses Tabu zu brechen. Also zumindest Krömer und auch Sträter haben das immer wieder so erlebt, so dass es immer noch irgendwie eine stigmatisierte Krankheit ist, wo es viel Mut kostet, dazu zu stehen und so. Aber einer hat auf das Buch kritisch reagiert, der selber depressiv erkrankt war und hat eben das Buch so, ich sage jetzt mal, in der Hinsicht problematisiert, dass er sagt, es werden teilweise würden Erwartungen geweckt, dass zum Beispiel jetzt, also bei Krömer ist es ja so, der macht dann irgendwie 4 Wochen Klinikaufenthalt, glaube ich, oder 8 Wochen. Nach 4 Wochen hat er Auftritte und dann hängt er nochmal 4 Wochen dran und dann ist eigentlich die Sache mehr oder weniger gegessen so und er hat halt dann Einspruch erhoben und gesagt, er wird ganz viele Geschichten oder die Mehrheit der Geschichten, die er kennt, inklusive seiner eigenen von schweren Depressionen, da ist es halt mit 8 Wochen Klinikaufenthalt mitnichten erledigt und da wird man dann auch nicht schön wieder eingefädelt in den Berufsalltag, sondern das sind natürlich, das kann sein, dass Leute das viel, viel stärker beeinträchtigt und längerfristiger. Und was er auch eingeworfen hat, ist, dass natürlich Kurt Krömer seine unglaublich privilegierte Lage jetzt nicht unbedingt kritisch reflektiert oder nicht oder keine, ich sage jetzt mal, keine Zugeständnisse einbaut in seinem Text, so quasi, ja, da bin ich, also er beschreibt dann halt, als es schwierig wird mit seiner Depression, da wird dann ein Kindermädchen, eine Kinderfrau wird Vollzeit eingestellt, der Garten, die Gartenarbeit überfordert ihn, da wird ein Gärtner eingestellt, wenn er merkt, wir brauchen eine Auszeit als Familie, wird ein Kreta-Urlaub gebucht und auch sein Therapieplatz, der als er sich entscheidet, zack, hat er einen Therapieplatz. Es gibt Leute, die warten Monate. Die hätten das bitter nötig und warten Monate auf Therapieplätze. Und der Kritiker des Buches, da hat sich daran ein bisschen aufgerieben. Ich finde, wenn man den Selbstanspruch des Buches einfach ein biografisches ein biografischer Erfahrungsbericht zu sein. Wenn man das ernst nimmt und daraus keine weitergehenden Schlüsse ableitet, dann muss man sagen, ja, was will man jetzt die Geschichte von Kurt Krömer kritisieren? Der hat das halt so erlebt. Aber ich finde, einfach diese beiden Punkte sind vielleicht doch noch wichtig anzufügen. Ja. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, die Kurt Krömer hatte, um sein Leben in kurzer Zeit dann einfach mit inklusive Nanny und so weiter zu entlasten. Und es hat auch nicht jeder macht die Erfahrung, dass ein 8-wöchiger Klinikaufenthalt dann eigentlich reicht, einen wieder auf die Spur zu bringen.
Gell, ja. Und auch Kurt Krömer weiß nicht, ob das jetzt mit diesen 8 Wochen wirklich einfach erledigt ist. Das ist sein Zustand, in dem er jetzt ist und das, was er jetzt hofft.
Ja, ja.
Ich habe das Ganze halt ein bisschen anders geframed. Jetzt weniger so von einer sozialkritischen Perspektive her, dass man lange auf Therapieplätze wartet etc. Das ist alles so, sondern ich habe das eher so verstanden, dass Krömer durch diesen biografischen Rückblick zeigt, was alles nötig war, um überhaupt dahin zu kommen, wo er jetzt ist.
Ja.
Und das sind enorme Ressourcen und viel Hilfe auch von engen Familienangehörigen, Freunden, Therapeuten, die er gebraucht hat.
Ja.
Und für ihn muss das unheimlich heilsam gewesen sein, dann in der Klinik zu merken, hey, die teilen alle dieses Lebensgefühl, das ich ständig habe und mich so seltsam fühle damit.
Ja.
Die verstehen, wie es mir geht.
Ja, in dem Sinne ist das Buch auf jeden Fall auch eine Ermutigung, diese Krankheit auch ernst zu nehmen. Und es macht schon unmissverständlich klar. Also, und das ist ja auch so ein populäres, ich sage jetzt mal, populäres Missverständnis, dass man denkt, ja, depressive Leute, dann eben, Sträter sagt das auch, ja, mach doch mal das Fenster auf und so, cool, blick mal in die Sonne und so.
Mach mal einen Spaziergang.
Ja, schau mal einen lustigen Film und so. Nee, das ist eine absolut ernstzunehmende psychische Erkrankung, die professionelle Hilfe erfordert. Das macht das Buch schon, die Geschichte von Krömer schon sehr, sehr deutlich. Also das kriegst du mit Alkohol nicht unter die Füße und das kriegst du auch nicht mit
aus Medikamenten Spaziergängen ja auch nicht.
Und
das
so.
Schreibt er ja auch, oder? Also nicht mal einfach mit Antidepressiva, die er kriegt. Weißt du, das ist ja, aber ich sag so, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, das zu verstehen. Wir können jetzt etwas missgünstig sagen, ja, du bist halt privilegiert und konntest dich behandeln lassen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, vielleicht zeigt das einer weiten Öffentlichkeit, was eigentlich alles nötig wäre, um Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, zu helfen.
Mhm.
Und ich meine, das sind wir meilenweit entfernt.
Ja.
In der Schweiz auch. Ich glaube, die Situation, die Versorgungssituation ist besser in der Schweiz, als man das von Deutschland mitkriegt. Aber ich glaube, da sind wir weit weg. Aber Manu, worüber ich eigentlich sprechen wollte, und das ist ja immer auch die Absicht, wenn wir jetzt hier ein Buch besprechen, ist so, was sagt das über unsere Gegenwart, über unsere Zeit aus? Mhm. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass hier eine neue Art von Verletzlichkeit gezeigt wird.
Ja.
Eine Verletzlichkeit, die nicht von einem Ort herkommt, hey Leute, ich hatte ein Problem, dann habe ich diese 3 Schritte gemacht und jetzt geht's mir gut, also macht auch mal. Sondern eine Verletzlichkeit, die darauf beruht zu sagen, schau mal, ich zeig dir, wie das bei mir war.
Mhm.
Und ich gebe dir da einen Einblick. Und vielleicht hilft das, dass du selbst merkst, dass du das auch hast oder jemand, der dir nahe ist, das auch hat. Und vielleicht könnt ihr dann Hilfe finden.
Ja.
Und es lebt, glaube ich, ganz fest davon, dass das wirklich authentisch rüberkommt, wenn man das liest.
Ja.
Also ich hatte zum Beispiel gar nie das Bedürfnis, dieses Buch zu bewerten, weil ich einfach dachte, das ist jetzt wirklich das, was der Krömer erlebt hat.
Ja, ja.
Und ganz, ganz stark, dass er das schildert, dass er darüber spricht.
Ja, und also ich finde das spannend, das von diesem etwas weiteren Blickwinkel aus zu betrachten. Das Buch quasi als Teil, ich würde jetzt nicht unbedingt von einem Genre sprechen, aber das Buch als ein Beispiel für, ich sage jetzt mal, für sehr schonungslose Selbstoffenbarungen von Menschen, wo sie bereit sind, wirklich Menschen, anderen Leuten, Lesern oder Zuschauern Einblick zu geben in ganz tiefe und intime Einzelheiten ihres Lebens, sich auch wirklich, wie du sagst, verletzlich zu machen. Ich meine, es gibt ein paar zutiefst auch berührende Stellen in dem Buch, wo Krömer zum Beispiel beschreibt, wie er einen halben Tag braucht, um eine Einkaufsliste zu erstellen, ja, und da vor dem geöffneten Kühlschrank steht und versucht, irgendwie die 5 Dinge aufzuschreiben, die er noch einkaufen muss. Und er kriegt das einfach schier nicht hin.
Und er weint dann, weil er weiß, ich schäme mich jetzt vor meinen Kindern, denen ich erklären muss, dass ich es nicht geschafft habe,
ja, das zu machen. Und das sind schon Momente, wo du auch beim Lesen einerseits denkst, wow, was für ein Mut, irgendwie dazu zu stehen auch, dass man eben dieses Level an, ich sage es jetzt extra so zugespitzt, an Funktionsuntüchtigkeit erreicht hat, wo man einfach nicht mehr funktioniert und wo man quasi einfach auch in einer Leistungsgesellschaft komplett unbrauchbar geworden ist, oder? Ja. Und dass jemand dazu steht, ich habe das erlebt, ich bin da angekommen, ja, und ich habe mich auch selber gefragt, was bist du jetzt eigentlich für einer, der nicht mal mehr einen Einkauf zustande kriegt? Ja. Und das sind aber dann auch die Momente, ist übrigens auch der Moment im Gespräch mit Sträter, wo Sträter dann seine Hand an den Corona-Plexiglas-Scheibe hält, ja, und Krömer seine Hand dagegen hält und sie sich quasi so wie eins machen in dieser Erfahrung, auch ganz existenziellen Notlage, die sie beide erlebt haben, wenn man merkt, ich funktioniere nicht mehr.
Ja. So. Und das, was doch da passiert, und das finde ich eben wirklich ganz, ganz bemerkenswert, ist, dass die Verletzlichkeit der beiden, die das zugeben, die das öffentlich zugeben, eigentlich so wie ein Schutzraum öffnet für Tausende von Menschen, die sich dann melden können.
Ja.
Oder es ist gerade nicht die Stärke oder der Plan, wie du da rauskommst, was du tun kannst. Ich meine, Krömer sagt nirgendwo, schaut mal, das ist die Klinik, wo ihr jetzt alle hin sollt, und das ist das Antidepressiva, das ihr essen sollt. Ja, ja. Sondern er bietet einen Schutzraum an, in dem er schwach und verletzlich ist. Mhm. Das ist eigentlich das... Ja. Das Verrückte, ohne dass die Lösung schon da ist.
Ja.
Und ich glaube, dass wir, ich mache jetzt einen ganz schrägen Vergleich, aber es soll etwas erklären quasi über die Gegenwart. Mhm. Man spricht oft vom Fundamentalismus als Rand einer Modernisierungsentwicklung. Also jetzt vom religiösen Fundamentalismus als Rand einer Modernisierungsentwicklung. Und ich glaube, dass Krömer und Sträter auch eine Art Rand darstellen in einer Gesellschaft, die total zweckrational funktioniert. Hier ist es ja scheißegal, wie es dir geht, solange du funktionierst, hast du zu sagen, es geht mir gut, ich mach mein Ding und ich bin glücklich, und du musst das aus allen Poren ausstrahlen, dass du glücklich bist. Hatten wir doch auch beim letzten Buch.
Ja.
Oder dieser Imperativ, zufrieden und glücklich, um mit sich im Reinen zu sein.
Ja.
Und ich glaube, das ist quasi wie der Gegentrend, der dazu entsteht, in dieser Gesellschaft, die so viel Wert auf Funktionieren, auf Leistungsfähigkeit legt, dass jemand schon nur dadurch, dass er sagt, ich habe das nicht mehr geschafft, ich konnte es nicht mehr. Und so hat es sich angefühlt, für Menschen eine Geborgenheit anbieten kann, die sagen, ja, genau da bin ich auch.
Ja, das wird zu einer Haftfläche für Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber eben, ich glaube eben, es ist darüber hinaus. Ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus mit dem Vergleich oder mit diesem Hinweis auf eine Randerscheinung der Modernisierung. Es ist eben nicht nur für Mitbetroffene wichtig, sondern es ist eigentlich auch wichtig als Hilfe oder als Problemanzeige im Blick auf die Fehlentwicklungen der Moderne, solche Dinge zu sehen. Eben, weißt du, Leute, die beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr funktioniert, ja. Und was das auslöst an Unvermögen, an Ängsten und so weiter, können uns zum Hinweis werden darauf, wie kaputt oder einseitig eigentlich eine Gesellschaft ist, in der es entscheidend darauf ankommt, dass Menschen funktionieren. Weißt du, ganz es genau. Ist so solche Geschichten sind eine Sehhilfe für die problematischen Seiten auch unserer Gesellschaft.
Ja, und es funktioniert, glaube ich, deswegen so gut, weil es nicht von diesem voyeuristischen Motiv getrieben ist.
Ja.
Also Big Brother oder das Dschungelcamp oder whatever. Das hat auch manchmal tiefe Momente, wenn man sich das anschaut. Das ist ja nicht alles nur platt, kann ja gar nicht sein. Das sind ja Menschen, die Unterhaltungen führen. Das kann nicht nur schlecht sein. Ich glaube aber schon, also mindestens wenn ich mich selbst beobachte, jetzt als Konsument davon, dann schaue ich mir das schon so an und denke, gut, dass ich nicht die bin.
Ja, ja.
Also es lebt quasi davon, dass ich auf dem Maßstab, wo ich mich irgendwo einordne, zurückblicken kann und sagen, oh Mann, geht's denen dreckig. Und mich ein bisschen darüber amüsieren kann. Es ist ein bisschen Brot und Spiele.
Ja, ja, ja.
Bei dieser Art von vermeintlicher Authentizität und Echtheit und Präsentation von Innerlichkeit etc. Und es hat auch oft etwas Komisches, finde ich.
Ja.
Und da ist jetzt dieses Ding von Krömer wirklich etwas ganz anderes, weil es dich an einem Ort trifft, wo du, also mindestens meine Erfahrung war so, sofort Mitgefühl hast damit.
Ja.
Ohne dass du die Erfahrung selbst kennen musst.
Mhm.
Und das finde ich unglaublich wertvoll, dass in einer Gesellschaft, in der es um Funktionieren oder Scheitern, um besser gestellt sein oder schlechter gestellt sein, um da sind irgendwie die C-Promis, die jetzt total verblöden, weißt du, sowas, Menschen gibt, die sagen, hey, ich müsste das jetzt nicht tun, aber ich stelle jetzt mal dar, wie es in mir drin wirklich ausgeschaut hat und damit eigentlich gegen alle Logik, die sonst läuft, etwas raushauen. Ich kenne ein anderes Buch, das bei mir genau dasselbe ausgelöst hat, das ist Panikherz.
Das habe ich nicht gelesen.
Panikherz ist nicht, okay. Das ist von Stuckrad Barre. Und Stuckrad Barre erzählt dort seine Geschichte und wie er wirklich tief in den Alkohol abgetaucht ist, wie ihm wirklich sein Leben entglitten ist, wie Menschen ihn auch wirklich zu retten versucht haben und was in seinem Kopfkino abgegangen ist, etc. Und man liest das eben alles nicht mit diesem Voyeurismus. Sondern man denkt so, das ist die größte Form von Stärke, dass jemand das von sich zeigen kann.
Ja, aber also ich finde, das finde ich jetzt eine spannende Abgrenzung, die du mindestens implizit hier auch vorgenommen hast, weil man kann ja auch sagen, wenn wir von öffentlicher Selbstoffenbarung sprechen, wenn wir von Authentizität sprechen, von der Bereitschaft, sich verletzlich zu machen, das haben wir alles auch eben spätestens seit Reality TV, seit Big Brother, wo man quasi programmatisch, das gehört zum Erfolgsrezept des ganzen Formates, dann dass es keine Privatsphäre mehr gibt, dass die Privatsphäre komplett in die Öffentlichkeit aufgelöst wird. Das ist das Aufregende daran. Man kann den Leuten zuschauen bei ihren intimsten Momenten in der Nacht, in Gesprächen, beim Zähneputzen, was auch immer. Überall, wo sonst keiner mit dabei ist, kann man jetzt wird jetzt die Kamera draufgehalten. Das ist das Erfolgsrezept. Ein Stück weit, gut, da könnten wir drüber diskutieren, aber ein Stück weit hat man das jetzt auch wieder in dieser ganzen Social-Media-Generation mit den Influencern. Es gibt Influencer, die sich völlig darauf eingeschossen haben, die besten Seiten ihres Lebens zu zeigen und immer nur wunderschön und mit weißestem Lächeln und alles nachbearbeitete Fotos und so. Aber es gibt doch auch eine ganze Reihe von Influencern, bei denen das zum Erfolgsrezept dazu gehört, dass sie dann regelmäßig auch mal einen Zusammenbruch haben vor laufender Kamera und dann irgendwie tränenreich und ungeschminkt, wortwörtlich ungeschminkt quasi erzählen, welche Verzweiflung sie jetzt da einholt. Diese Dinge sind oft sogar unfreiwillig komisch, weil die Leute dann irgendwie Zusammenbrüche haben, weil ihr favorisierter Lippenstift nicht mehr im Angebot ist oder was auch immer. Also das ist nicht immer sind nicht immer so existenzielle Krisen dann. Aber das ist auch eine Form. Was ich sagen will ist, das sind Formen der Selbstoffenbarung, Formen der Auflösung von Privatsphäre in die Öffentlichkeit, die aber, das ist zumindest meine Unterstellung, von Anfang an unter diesem Verwertungszusammenhang stehen.
Ja. Weißt du, und ganz oft, also du hast jetzt Social Media angesprochen, da machen die Leute das ja wenigstens noch selber.
Mhm. Ja.
Ja, oder da will ich sagen, da handelt es sich um ein Freiheitsproblem. Man wünscht sich, dass die Leute das nicht tun müssten. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist diese Entwicklung, die man jetzt beobachten kann, so in einem Format wie Germany's Next Topmodel. Ich verfolge das schon seit Jahren. Und in den letzten Jahren, aber dieses Jahr ganz besonders, will Germany's Next Topmodel, vor allem Heidi Klum, zeigen, dass sie ethisch wirklich ganz sauber ist. Und dass es ganz toll macht. Und das musst du dir mal anschauen, erste Folge, die ausgestrahlt wird.
Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. Ja, aber
musst du dir wirklich mal anschauen, von diesem Jahr jetzt erklärt Heidi, dass sie überhaupt nicht böse ist und da nichts manipuliert. Und es geht dann eben darum, ja, aber ihr zeigt ja da junge Frauen in sehr, sehr unvorteilhaften, unschönen Situationen. Und die kriegen das ja nie wieder aus dem Netz und nie wieder weg aus den Köpfen der Menschen, die das gesehen haben. Also ihr tut denen quasi was an damit. Und die naive Antwort, die Heidi Klum darauf gibt, ist dann zu sagen, naja, wir können ja nichts anderes zeigen als das, was sie sind. Wir inszenieren hier gar nichts. Wir zeigen einfach, wie sie sind. Mit ihren Sonnen- und Schattenseiten. Und kein Mensch, der je eine Ahnung hat von einer Redaktionssitzung oder von dem, wie ein Video geschnitten wird, kann das glauben, oder? Du kannst eine Geschichte erzählen mit dem, wie du schneidest, mit dem, was du auf was folgen lässt, welche Musik du unterlegst, welches Licht du drauf wirfst, etc. Das ist ja alles klar.
Das wird eingepasst in ein Narrativ.
Genau. Das meine ich, oder? Wenn wir uns Big Brother anschauen, wenn wir uns Germany's Next Topmodel anschauen, wenn wir diese Formate nehmen, dann sind die Leute eigentlich nur Material, das gebraucht wird, um ein Drama zu inszenieren. Das finde ich den großen Unterschied zu Kurt Krömer. Der ist eben in seiner Verletzlichkeit immer noch Autor seiner Geschichte. Oder auch, wir hatten letztens drüber gesprochen, Partiologie-Podcast.
Ja.
Ganz viel Verletzlichkeit, aber es ist deswegen nicht peinlich, weil beide Autorinnen und Autor dieser Geschichte bleiben, weil sie das sind, die das preisgeben. Ja. Es wird nicht mit ihnen gemacht.
Ja.
Ja. Und das ist auch bei Stuckrad Barreson und Panikherd. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges, heilsames, neues Format ist in unserer Gesellschaft, dass Menschen quasi wie ein Tagebuch von sich ausbreiten, aber darauf bestehen, dass sie es geschrieben haben, dass das sie sind, die das gemacht haben, gegen all diese Scheinauthentizität und dieses gescriptete Ding, was dir eigentlich nur sagen soll, vielleicht ist dein Leben scheiße, aber so scheiße bist du nicht.
Ja, und das letztlich dazu dienen soll, die Quote zu erhöhen, die Klicks zu erhöhen, die Reichweite zu verbreitern und so. Also das sind ja dann schlussendlich am Ende des Tages sind es ganz handfeste, auch kapitalistische Interessen dahinter. Die Gefahr besteht natürlich immer. Also ich meine, weißt du, man könnte auch sagen, auch ein Kurt Krömer könnte jetzt nach diesem ganz, würde ich jetzt auch sagen, ganz sicher nach dieser authentischen Selbstoffenbarung merken, wie gut das ankommt und wie viel Geld er mit diesem Buch gemacht hat und denken, ja, da könnte man vielleicht noch eine Schippe drauflegen und so. Also die Gefahr besteht immer, dass man diese Authentizität dann wiederum instrumentalisiert. Aber ich bin absolut deiner Meinung. Ich glaube, das sind sehr heilsame Geschichten, gerade eben nicht nur für Leute, die mit denselben Problemen kämpfen, sondern für eine Gesellschaft, die für diese Geschichten oft keinen Raum lässt. Und ich finde es auch wichtig, das ist auch eine Stelle in diesem Gespräch zwischen Sträter und Krömer, wo Krömer sagt, ja, das ist immer noch tabuisiert, aber es braucht eben Mut zu sagen und es ist auch wichtig und richtig zu sagen, ich hatte eine Depression. Und Sträter sagt dann, ja, und es wäre auch richtig und wichtig zu sagen, ich habe jetzt eine. Ja, also genau. Es ist, ich finde das auch noch wichtig, weißt du, dass man von diesen Problemen und diesen Verletzlichkeiten nicht nur in der Vergangenheitsform erzählt, im Sinne von, ich hatte mal Probleme und ich schlachte die jetzt öffentlich aus und jetzt geht's mir wieder gut. Das kann dann schnell mal so in diese amerikanisierte Form, weißt du, von ich habe das jetzt alles überwunden, folgt meinem Vorbild. Ich finde das eben stark, wenn Leute sagen, ja, das ist jetzt, also weißt du, auch von mir aus Leute mit Suchtproblemen oder so sagen, das wird bis ans Ende meiner Tage, wird das eine offene Flanke sein und da muss, wenn ich da nicht ganz bewusst und mit Vorsicht dran gehe, dann kann ich da wieder reinfallen. So, das
genau, ich glaube, es hat sehr viel auch mit Demut zu tun, was du jetzt ansprichst.
Ja.
Also nicht dieses Happy Clappy, ich bin über den Berg Getue, sondern wirklich dieses, das ist mir widerfahren und damit lebe ich.
Ja.
Ich glaube, dass gerade unsere Zeit, die so viel Unechtes, ich meine jetzt von vermeintlichen Fakten über vermeintliche Emotionen oder auch die Art, wie wirklich industriell Emotionen geweckt werden sollen. Also wie es eine ganze Werbepsychologie gibt, die sich nur damit beschäftigt. Glaube ich, dass es gleichzeitig ein Riesenverlangen gibt nach einer Wahrhaftigkeit.
Ja.
Also ich würde da gar nicht Authentizität immer sagen, weil Authentizität ist schon lange zur Währung geworden.
Ja.
Damit bezahlst du für Insta-Likes und Herzchen und geteilte Stories und whatever. Aber das, was, glaube ich, Menschen zutiefst berührt, ist in diesem ganzen Müll sowas wie Wahrhaftigkeit zu finden.
Gefällt mir sehr, das Wort. Ja.
Und so ein Beispiel jetzt aus jüngster Vergangenheit in der Schweiz ist für mich der Rücktritt der Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Ihr Mann war krank und sie ist vor die Medien getreten und hat gesagt, das hat jetzt Priorität in meinem Leben. Ich habe das gerne gemacht, was ich gemacht habe, aber ich gebe das jetzt auf, weil da ist jetzt meine Aufgabe.
Ja.
Und das hat sie so für sich entschieden.
Ja.
Und das Coole war, das hatte eine solche Kraft, weil sie das wahrhaftig gemeint hat, was sie gesagt hat, dass es keine Diskussion darüber gab, ob das jetzt die richtige Rolle der Frau ist, in einer SP-Partei für ihren kranken Mann einen Bundesratssitz aufzugeben, ob das taktisch klug ist für die SP als Partei, das in diesem Moment zu tun oder irgendwie sowas.
Ja.
Das war alles gar nicht auf dem Tisch. Es wäre unmöglich gewesen, diese Frage zu stellen, weil jeder Mensch, der das gesehen hat, hat gemerkt, das ist ein echter Mensch, der etwas Echtes über sich jetzt sagt und dann geht.
Das ist eine interessante Beobachtung, dass diese Diskussionen sich nicht ergeben haben, weil man ihr das einfach abgenommen hat und merkt, das ist sie jetzt und das macht sie jetzt und das muss sie jetzt tun. Und da kann und soll jetzt keiner irgendwie sein Urteil drüber fällen oder so. Das ist interessant. Ich finde das Thema Wahrhaftigkeit aber auch theologisch irgendwie spannend, weil es sich ja die Frage stellt, inwiefern sind Christenmenschen wahrhaftige Leute oder inwiefern könnten sie es sein und wo gibt es auch Manifestationen von Religion, von Christentum, die eigentlich der Wahrhaftigkeit im Wege stehen.
Mhm. So. Und ich glaube, Wahrhaftigkeit ist deswegen so wichtig, gerade auch im Bereich Religion, aber auch wenn es darum geht, über sein eigenes Leben nachzudenken, weil Wahrhaftigkeit eigentlich die Echtheit dessen meint, was wir entscheiden oder tun und was wir tragen wollen. Mhm. In der Religion gibt es keine Wahrheit. Wir können nicht über Auferstehung sprechen im Sinne, ist das wahr oder ist das falsch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Am Schluss wird jedes Urteil, das wir für uns selbst darüber fällen, daran hängen, ob wir sagen, wir glauben, dass das Zeugnis der Menschen, die das damals gesagt und dann aufgeschrieben haben, wahrhaftig ist oder nicht. Die Frage ist nicht, ist es wahr, dass der Auferstandene den Jüngerinnen und Jüngern begegnet ist? Sondern die Frage ist, hey, das, was die uns berichten, ist das wahrhaftig gemeint? Ist ihnen das wirklich widerfahren? Ist ihnen das passiert? Mhm. Und das ist die Währung, glaube ich, oder der Maßstab für die letzten wirklich großen Fragen. Also wenn es darum geht, wie führe ich ein gutes Leben? Wenn es darum geht, wer ist Gott? Oder was ist der Sinn des Lebens? Dann gibt es keine wahren Antworten. Es gibt ganz viele falsche Antworten, aber es gibt keine wahren Antworten. Sondern es gibt nur wahrhaftige Antworten.
Ja, also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich mit dieser starken Unterscheidung so mitgehen würde, weil für mich Wahrheit und Wahrhaftigkeit enger zusammenhängt, als du es jetzt erkennen lässt. Aber ich habe das Gefühl, oder wenn ich dich jetzt richtig verstehe, und da könnte ich mitgehen, dass du jetzt sagst, Wahrheit im Sinne von Wahrhaftigkeit hat eine relationale Dimension, hat eine Beziehungsdimension. Es geht nicht einfach um, ist das richtig, was ist die richtige Antwort oder so, sondern es geht darum, in Beziehung sich als wahrhaftig zu erweisen oder etwas als wahrhaftig zu erfahren.
Ja, also wir könnten jetzt sagen, was ist die Wahrheit über Depression?
Ja.
Sagen wir, ja, da gibt es sowas wie ein Common Sense, das sind die ICD-Kriterien und die lesen wir jetzt vor. Mhm. Und damit hilfst du niemandem.
Ja.
Weil sich niemand darin versteht und sich niemand darin findet.
Ja.
Aber in einem persönlichen Bericht wie das, was Krömer tut, ist eben nicht einfach Wahrheit drin, sondern Wahrhaftigkeit.
Ja, genau.
Und Wahrhaftigkeit birgt Wahrheit. Das würde ich immer sagen. Also es ist nicht völlig getrennt. Aber du kannst nie abstrakt über die Wahrheit sprechen und damit wirklich das Phänomen treffen, um das es geht.
Ja, agreed. Ja, absolut.
Es gibt es nur als wahrhaftige Äußerung von Menschen, die etwas erleben und bezeugen.
Ja, okay, das kann man aber gut verbinden, auch zum Beispiel mit einer mit einem Zuspruch von Paulus in einem seiner Briefe, wo er den Empfängern sagt, ihr seid ein Brief Christi, wo er quasi, also das, ich habe das jetzt so umgelegt, weil ich denke, es gibt ein verbreitetes Verständnis von Christentum oder auch von Evangelium, dass es sich um eine Botschaft handelt, um quasi eine, um eine Nachricht, die man in Bullet Points in einer PowerPoint-Folie darstellen könnte und die man jetzt so weit verbreiten muss wie möglich. Und Paulus widerspricht dem eigentlich, wenn er sagt, ihr seid der Brief Christi, also das ist ja ein metaphorischer Ausdruck natürlich, ihr seid quasi selber als Personen, seid ihr im besten Fall eine gute Nachricht, im schlechtesten Fall eine schlechte, aber ihr seid eine Nachricht an andere Menschen, ihr werdet gelesen und da spielt ja Wahrhaftigkeit auch wieder sehr stark mit rein.
Ja, und jetzt ist mir aber ganz wichtig, hier einen Moment Zeit sich zu nehmen, weil das hat eine sehr gefährliche Seite. Mhm. Wir haben das mit der Authentizität besprochen und das mit Instagram und dieser ganzen Sache verglichen oder eben mit so einem wahrhaften Lebensbericht, den Mensch verfassen kann. Und ich glaube, das gibt es auch in dieser ganzen geistlichen Geschichte. Ich habe in den letzten Tagen diese Arte-Dokumentation über den Evangelikalismus und seine politischen Ambitionen gesehen. Und diese Leute würden alle sagen, ja, ich verstehe mich als Brief Christi und deswegen mache ich jetzt das und das.
Ja.
Wir kennen diese christlichen Influencerinnen und Influencer, die wirklich das Gefühl haben, dass sie jetzt hier auf Instagram Christus verkörpern für uns und uns quasi mit Wahrheiten berieseln. Das alles, glaube ich, ist eben ja letztendlich immer noch in der Logik dieser ganzen Verzweckung und ich muss etwas performen, um etwas zu sein. Ja. Bei Paulus funktioniert es doch anders. Und zwar an zwei Stellen kann man das festmachen. Also ihr seid ein Brief, richtet sich an eine Gemeinde, nicht an dich oder mich, sondern an eine Gemeinde, weil, und das ist natürlich auch paulinisch als Idee, zusammen sind wir ein Leib Christi.
Ja, gute Beobachtung.
Und da kommt sofort die Gemeinde rein. Und so wie ihr untereinander funktioniert, so gebt ihr Zeugnis ab an die, die diesen Christus nicht kennen und erahnen können, wer der sein muss, dass ihr so lebt untereinander.
Sie haben gar nicht individualistisch gedacht.
Es ist anti-individualistisch. Ja. Oder? Niemand für sich ist Christus.
Ja.
Aber Christus lädt jeden ein, in diese Verkörperung seiner selbst einzutreten in der Gemeinde.
Ja.
Und auch wenn ich mir dieses, ich weiß, dass du auch schon reingehört hast, diese Doku, die im Moment kommt über Hillsong, dann würde ich sagen, da ist ganz viel Starkes auch mit drin. Und es gibt immer wieder diesen Kippmoment, wo ein Leistungsdenken einsetzt, dass jemand für sich als Person das und das schaffen muss. Mhm. Ich muss so und so viele Taufen organisieren. Meine Small Group muss um so und so viel Prozent wachsen im Jahr. Das ist alles wirklich nicht das, was Paulus meint. Das muss man ganz klar sagen. Oder bei Paulus geht es immer um die Gemeinde, um die Gemeinschaft, um das Miteinander, das etwas verkörpert. Keiner für sich ist Christus und keiner kann für sich allein glauben. Das ist immer die Gemeinde, immer die Gemeinschaft.
Ja, guter Punkt. Und in der Gemeinschaft spielt aber eben diese Wahrhaftigkeit nach innen und außen auch eine zentrale Rolle. Und man muss schon auch sagen, das gilt wahrscheinlich für jede Institution oder für jede größere organisierte Gemeinschaft, aber in besonderer Weise vielleicht für Christentum und Kirche. Es gibt auch Mechanismen innerhalb der Kirche, die der Wahrhaftigkeit entgegenstehen können. Also die irgendwo, es gibt Verständnisse des Glaubens, da haben wir auch schon bei Ausgeglaubt jetzt schon oft drüber gesprochen. Es gibt auch ein christliches Leistungsdenken. Es gibt auch einen ganz christlichen, es gibt sogar christlichen Kapitalismus in irgendwelchen Prosperity Gospels. Es gibt auf jeden Fall einen christlichen Erfolgsdruck im Sinne von ein richtiger Christ der fühlt zu jeder Zeit diesen tiefen Frieden, den Christus schenkt, und ist immer erfüllt von einem Lebenssinn, der nicht von dieser Welt ist und so weiter. Ja. Und der kann, das kann, also diese ganzen Sätze, die in einer christlichen Kultur auch geprägt werden können. Dies können natürlich ganz massiv wahrhaftigkeitsverhindernd wirken, dass ja, man genau. Eigentlich zu dies merkt, ja scheiße, die meisten Tage fehlt mir dieser Friede, aber mindestens am Sonntag muss ich so tun, als hätte ich ihn und so. Also das, ja.
Ja, und am Sonntag lade ich quasi die Batterie wieder auf. Oder?
Also ja, ja, ja.
Quasi die Worship-Session der evangelikalen Hochleistungssportler ist der Alkohol des Kurt Krömer. Also das ist, ja. Und es bleibt zurück dann immer wieder auch oft eine enttäuschende Leere und ein Kater. Aber das, was doch eigentlich das Befreiende wäre an dieser paulinischen Perspektive, ist, dass du selbst diese Erfahrung machst, du bist getauft, du bist ein Kind Gottes, du bist aufgehoben an einem Ort, den dir keiner nehmen kann.
Ja.
Und jetzt bist du hier auf der Welt in einer Gemeinschaft. Und schau mal, wie sich diese Gemeinschaft transformiert und verändert und wie sie sich ausgestaltet dadurch, dass die Menschen nicht um ihr Leben fürchten.
Ja.
Das ist doch eigentlich das Ding. Und das verkörpert Christus.
Ja.
Eine Gemeinschaft, die nicht um das eigene Leben fürchtet.
Ja.
Die nicht aus Angst lebt. Und ein solches Beispiel, was in einer solchen Gemeinschaft passieren kann, ist für mich eben diese Verletzlichkeit wirklich zu zeigen, ohne damit dieses oder jenes bewirken zu wollen.
Ja, ja.
Also deswegen für mich sind solche Berichte, wie sie ein Stuckrad Barre oder ein Kurt Krömer oder auch das Gespräch hier, über das wir gesprochen haben, oder ein Podcast Partiologie oder so, sind für mich Symptome dessen, was ich in der Bibel als Reich Gottes beschrieben finde.
Ja, und ich hab etwas Vergleichbares auch erlebt in meiner Gemeinde, die ich lange Zeit auch geleitet habe in Basel, wo die Frau eines unserer Pastoren eigentlich sehr unverhofft von einer schweren Depression eingeholt wurde. Und zwar, ich glaube, im Alter von 55 oder so. Die hat das noch nie gehabt, soweit ich weiß, und ist in der Klinik gelandet und wirklich auch durch die Hölle gegangen. Und der Pastor, mein Kollege, hat das dann auch der ganzen Gemeinde erzählt und hat das wirklich offen gelegt und auch versucht, Hilfe zu geben, wie man jetzt mit ihm und mit ihr umgehen könnte, weil auch eine große Unbeholfenheit da ist. Man weiß dann nicht, muss ich jetzt ein ermutigendes Kärtchen schicken oder gerade nicht und so und was auch immer. Das war sehr hilfreich und das hat etwas Unheimliches ausgelöst. Also da haben unzählige Leute haben sich dann getraut, zu ihren eigenen Depressionen zu stehen. Wir haben in der Folge dann sogar einen Informationsabend gemacht, der über Depression informiert und Hilfestellungen leistet und Kontakte vermittelt und so weiter. Und da sind über 100 Leute gekommen. Und so, das war verrückt, was das losgetreten hat, so diese, ich sage jetzt auch mal in der Terminologie, die du eingeführt hast, dieser Moment der Wahrhaftigkeit irgendwie eines Leiters, der jetzt doch eigentlich so vorangeht und schon auch ein bisschen dafür da ist, irgendwie Stärke zu zeigen und Kurs zu geben und Orientierung und so. Und wenn so einer hinsteht und sagt, ja, das ist, was meine Frau im Moment durchmacht und das nimmt mich auch mit, das kostet mich enorm viel Kraft und ich werde nicht mehr alles hinkriegen jetzt und so. Was das ausgelöst hat, dieser Moment der Wahrhaftigkeit, das war im besten Sinne ansteckend.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann die Gefahr jetzt gerade so aus einer christlichen Perspektive wäre ja eine Krankheit wie Depression gegen das Gefühl der Rechtfertigung auszuspielen.
Ja.
Ja, aber wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann kann dir das nicht passieren. Und das ist natürlich der größte Unsinn.
Ja.
Du kannst Jesus in deinem Herzen haben und dir ein Bein brechen, du kannst Schnupfen kriegen, du kannst an Krebs erkranken,
ja,
du kannst vom Auto überfahren werden, du kannst eine Depression kriegen. All das,
ja,
ist überhaupt nicht berührt davon.
Ja.
All das ist überhaupt nicht berührt davon. Das Einzige, wofür man beten kann, ist, dass Menschen, denen solches widerfährt, vielleicht, und das steht auf einem ganz anderen Blatt, auch die Erfahrung noch in dieser ganzen Scheiße machen können, dass sie irgendwo anders aufgehoben sind.
Ja. Ja.
Aber das ist nicht der Mechanismus, wie solche Dinge geheilt oder verhindert
werden. Ja, ja. Und selbst da kann man noch sagen, es gibt Leute, denen ist wirklich, die haben gefühlt jeden Boden unter den Füßen verloren und auch jede Gewissheit der Gegenwart Gottes, der Zuwendung Gottes verloren. Und da kommt ja das wieder ins Spiel, was du gesagt hast mit der Gemeinschaft. Das ist ja denn irgendwo, gibt es doch Momente, nicht nur bei depressiven Menschen, auch bei Leuten, die jetzt keine psychische Erkrankung haben, aber Momente, wo du angewiesen bist darauf, dass andere für dich glauben. Das,
ja,
das, genau, das sagst ja, also mir fehlt jetzt alle, also Gott, das ist für mich jetzt, ich spüre gar nichts mehr, ich fall hier ins Bodenlose, und dass du darauf angewiesen bist, dass du irgendwie Teil noch einer Gemeinschaft bist, die irgendwie für dich auch mitglaubt und mithofft.
Mhm. Ja? Genau, das kann ganz oft auch darin bestehen, überhaupt da zu sein und das auszuhalten. Also
ja,
wie in der Hiobsgeschichte, wo sie zunächst mal 7 Tage und 7 Nächte schweigend bei ihrem Freund sitzen.
Ja,
ja. Hey, Manu, das war ein wirklich schönes Buch. Ich bin froh, haben wir drüber sprechen können.
Ja.
Kurt Krömer, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Empfehlung wäre dazu unbedingt auch die Podcasts von Kurt Krömer zu hören. Die gehen ganz selten um das Thema Depression. Manchmal schwingt das etwas mit. Aber es ist eine Art berlinerische Unverfrorenheit,
ja,
und Frechheit manchmal schon, die richtig gut tun kann in einer sehr sterilen, abgeklärten und durchgetakteten Welt.
Ja, ja. Ach, das war ein spannendes Gespräch, Stefan. Wir wünschen euch eine ganz großartige Woche und hören uns nächste Woche wieder.
Ja, wir hören uns da live.
Ja, ja.
Und besprechen etwas, was fast nicht kontroverser sein könnte.
Ja.
12 Rules for Life.
Jordan Peterson.
Jordan Peterson.
Genau.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, das mal wieder live zu machen, Manu.
Ja.
Manu, vielleicht sehen wir uns ja morgen schon wieder. Und vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die sich das am Mittwoch schon anhören. Das heißt, ihr könnt dann morgen, Donnerstag, 27. April, 17:45 ins Studi-Café Hirschli kommen. Und da sprechen Manu und ich live für den Podcast ausgeglaubt über das Buch 12 Rules for Life von Jordan Peterson.
Ja.
Und wir würden uns sehr freuen, das ein oder andere Gesicht da zu sehen. Und vielleicht habt ihr ja Zeit, dass wir nach der Aufnahme noch zusammen was trinken können und ein bisschen schwatzen.
Wär genau.
Schön.
Also für Kurzentschlossene herzlich willkommen. Schlecht wäre es nicht, wenn ihr euch anmelden würdet. Ihr findet das alles auf unserer Website, weil dann wissen wir, wie viele Leute etwa kommen. Anmelden könnt ihr euch unter contact@reflab.ch.
contact@reflab.ch. Bis dann.
Tschüss. Reflab.